Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo?
Gerade erschien dein neues Buch. War dir denn zu Beginn, als du angefangen hast zu schreiben, schon klar, wie persönlich das werden würde?
Ja, das war mir eigentlich klar, weil ich dachte, es muss was ganz Persönliches von mir sein. Und all die anderen Sachen, ich glaube, die meisten Leute wussten das. Also in den Klatschspalten und in der Frauenpresse und die Schönheitstipps, das war ja im Grunde genommen von mir Jahrzehnte verbreitet. Und ich dachte, wenn ich jetzt was mache über mein Leben, dann muss das natürlich auch sehr persönlich werden. Und das ist es ja auch, glaube ich, geworden.
Lass uns mal gemeinsam so ein bisschen in deinem Leben und natürlich auch in dem Buch blättern. Wie würdest du denn rückblickend deine Kindheit bezeichnen?
Ich habe eine schöne Kindheit gehabt. Nicht? Meine Mutter war Schneiderin und Hutmacherin und ich ging in ihre Fußstapfen. Mein Bruder war Fußballer. Das war natürlich genau das Gegenteil von mir. Der war dreckig, verschmiert und den konnte sie nicht so machen, wie sie das mit mir gerne gemacht hat. Also gehäkelt, gestrickt, mich angezogen. Ich sah aus wie eine Käthe-Kruse-Puppe.
Du solltest auch eigentlich ein Mädchen
werden. Soll ein Mädchen werden, nicht? Und somit war das natürlich für sie so, hat sie sich an mir ausgelassen. Und wenn wir auf der Straße gingen, alle Leute haben geguckt. Also ich hatte vorne so eine Locke, da hat sie mir einen Lockenwickler reingemacht. Also das sieht man ja im Buch, sind ja auch viele Bilder.
Ja.
Und da war das natürlich für mich gar nicht so, mir war es oft gar nicht recht, dass alle mich küssen wollten, die Leute, ach, es ist ein schönes Kind und sie hat genäht, ein Hütchen habe ich manchmal auf mit einer Feder dran, alles diese Dinge.
Wann hast du für dich selbst bemerkt, dass du irgendwie anders bist als andere?
Das habe ich eigentlich schon früh gemerkt. Also wenn ich bedenke, dass ich dann schon in die Schule gekommen bin und da habe ich natürlich in der Schule, ich hatte immer eine freche Schnauze, also das hatte ich eigentlich, das ist mir in die Wiege gelegt und habe mich um alles gekümmert in der Schule. Also ich war Schulsprecher, ich habe geholfen, wenn jemand nicht mit den Aufgaben zurechtkam, aber ich war irgendwie wie ein Mädchen, also ich sah aus wie ein Mädchen, die blonden langen Haare und so, wie ich halt auch angezogen war. Das hat aber mir gar nichts geschadet, weil ich so kess war und die anderen haben mich mit Respekt behandelt, weil ich der Klassenbeste war. Und wenn einer mir was getan hätte oder gesagt hätte, hätte ich gesagt, na du, bei der nächsten Englischarbeit aber oder Rechenaufgabe, da brauchst du mich nicht fragen. Nicht? Mhm. Und so habe ich mich da durchgesetzt und habe dadurch auch viel Selbstbewusstsein bekommen. Und auch couragiert war ich. Ja? Und als wir dann Theater aufgeführt haben in der Schule, was ja viele machen, dann waren irgendwelche Aufführungen in der Aula, habe ich oft die Mädchenrollen übernommen. Und wenn ich dann da saß und mit Zöpfen und habe die Julia gespielt und da haben die natürlich alle geschrien, ist ja klar nicht. Aber das hat mir irgendwie gefallen. Ich kann nur sagen, mir hat es nicht geschadet. Ich wusste schon, wer ich bin und was ich bin.
Hat es dich Überwindung gekostet, deiner Mutter das zu sagen?
Eigentlich nicht. Das Problem bei mir war ja mein Vater. Das steht ja auch im Buch. Mein Vater kam aus der Kaiserzeit. Mein Vater ist eben, wie gesagt, auch in der Zeit groß geworden als Soldat, der war auch in der NSDAP. Also das war alles schwierig für ihn, nicht? Dass er das akzeptieren konnte, das hat eigentlich im Grunde genommen ewig gedauert. Erst dann in der Zeit, als er sich dann belesen konnte und als das Thema mehr in die Öffentlichkeit gekommen ist. Also was ich heute bereue, ist, dass ich nicht auf meinen Vater zugegangen bin. Ich konnte nicht erwarten von so einem alten Mann, der ja nun in so einer anderen, ganz anderen Zeit groß geworden ist, dass er das alles versteht. Ich hätte gerne mit ihm darüber gesprochen. Ich habe es nicht gemacht. Ich bin ja dann weggegangen von da unten, weil er ja gesagt hatte, entweder du änderst dich oder du kannst hier nicht mehr bleiben. Und da war ich 18 und bin ich nach Berlin gegangen. Und hier wusste ich ja, hier kann ich bleiben, hier kann ich ausleben, wie ich bin und was ich bin.
Und du hast deinem Vater das letzte Kapitel gewidmet.
Ja, sehr trauriges Kapitel.
Ein sehr trauriges Kapitel und auch sehr persönlich.
Ja, das heißt, er abgerechnet wird am Schluss. Und deshalb kann ich nur allen, die uns jetzt zuhören, sagen, wartet nicht so lange wie ich und geht auf euren Vater, eure Mutter, eure Schwester, eure beste Freundin, mit der ihr kein gutes Verhältnis hattet, geht darauf zu und ergreift die Initiative. Als meine Mutter angerufen hatte, mein Vater hatte Parkinson und meine Mutter sagte dann, du musst kommen, Papa wird sterben. Und ich bin gekommen, darunter gefahren und da habe ich am Bett gestanden und konnte nicht in den Arm nehmen, nichts. Und da bin ich wieder abgereist und habe gesagt, naja, er lebt ja noch. Also, und bin ich wieder zurück nach Berlin und dann ein paar Wochen später rief meine Mutter an, Papa ist gestorben. Und dann hat sie mir einen Zettel gegeben und einen kleinen zerknüllten Zettel mit kraxlicher Parkinson-Schrift stand drauf, vergib deinem alten Vater, der so viel Fehler gemacht hat. Nach dem Zettel ging es mir natürlich irre schlecht, nicht? Ja, weil dann habe ich natürlich bei mir die Schuld gesucht, warum habe ich nicht das gemacht, bin auf ihn zugegangen und habe mit ihm mich versöhnt. Ich war der Jüngere, der Modernere. Also ich hätte eigentlich sagen müssen, komm, aber ich habe es nicht fertig gebracht. Und dann bin ich in die Schweiz gefahren zu einem Schamanen, weil ich dann so Rückenschmerzen hatte und überhaupt mir es nicht gut ging. Und der hat mich rückgeführt. Und das war aber dann schon, ich habe das erstmal diese Rückenschmerzen erstmal geschleppt, ein paar Jahre mit Ärzten und Akupunktur und was man nicht alles macht. Ich bin gar nicht darauf gekommen.
Der Klassiker.
Der Klassiker. Und dann hat mir jemand gesagt, eine prominente Kollegin, geh doch in die Schweiz, da gibt es Schamanen und Geistheiler. Und dann habe ich das gemacht. Ich war sowieso in Zürich auf Tournee. Und dann denke ich, jetzt gehst du mal dahin und lässt dir einen Termin geben. Aber ich war gar nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, das hilft. Oder hatte ja keine Ahnung. Also ich komme dahin, der legt mich auf eine große Bahre, wie beim Masseur, auf so eine Britsche. Wedelte dann irgendwie um mich rum mit Zaubersprüchen und Gerüchen und alles. Und dann bin ich plötzlich ins Koma gefallen, also ich bin weggetreten. Und in dem Moment habe ich meinen Vater gesehen. Der lag da auf der Bahre. Ich dachte, mein Gott, nee, jetzt mal, wieso? Das ist doch Jahre her. Und dann hat mein Vater diese Fesseln verloren. Also er war ja, das habe ich ja noch gesehen, wie er angeschnallt, also fixiert war im Bett. Die Fesseln fallen ab. Er streckt die Hände hoch, beugt sich nach oben, mir entgegen. Und dann habe ich mich überwunden und habe ihn auch in den Arm genommen. Und dann haben wir uns beide in die Arme genommen. Und dann ist er eingeschlafen in meinen Arm. Und das finde ich, als ich dann aufgewacht bin, hat der Schamane mir gesagt, ihr Vater, die Seele hat noch keine Ruhe gefunden. Er irrte noch durchs Universum und jetzt hat er seinen Frieden. Und ich hatte auch meinen Frieden.
Und die Rückenschmerzen waren weg.
Und die Rückenschmerzen waren weg.
Lass uns mal so ein bisschen chronologisch in deinem Leben vorgehen, weil es ist ja so viel passiert, damit wir so einen roten Faden haben. Nach der Schule hast du eine Ausbildung gemacht als Schauwerbegestalter,
ja.
Gestalter in Mannheim.
In Mannheim, ja. Kaufhaus Anker, das ist ein Kaufhof. Also so ein riesengroßes Kaufhaus.
Hattest du da schon einen Plan, wohin es gehen sollte?
Nee. Eigentlich habe ich keinen Plan. Ich wusste ja noch gar nicht mal, was ein Visagist ist. Also ich wusste gar nichts. Ich wusste nur, ich will was machen, wo ich mit Fantasie und was gestalten kann und wo ich mich einbringen kann. Und das war natürlich für mich dort einfach, weil die Schaufenster zu meiner Zeit damals, wurden ja die Schaufenster noch regelrecht richtig gut dekoriert und drapiert. Und ich hatte natürlich viel Spaß, dann diese Stofffenster zu machen. Damals haben ja die Frauen noch Stoffe gekauft. Es gab eine große Stoffabteilung. Da habe ich mit diesen Stoffen die Büsten dann so drapiert, als ob es ein Kleid wäre. Und das fand ich natürlich ganz toll. Und dann habe ich alles drumherum dekoriert, den Schmuck dazu ausgesucht. Also das war so meine Welt.
Und dann kam Berlin. Du hast es eben gerade schon gesagt. Und da gibt es ja auch ein Kapitel mit der Headline Mein Ausweg.
Ja, es war mein Ausweg. Also das, aber da habe ich mich dran erinnert, das steht auch da drin. Ich bin ja als Kind auch im Kloster oft gewesen, weil da, wo wir wohnten, war auch ein Kloster. Und mit den Nonnen habe ich mich wunderbar verstanden. Ich liebte die Nonnen und im Kräutergarten und den Altar zu schmücken. Also das war alles für mich auch alles, was mit Schmücken zu tun hatte. Und Schwester Felicitas, die hat, wenn ich als kleiner Junge dann mal geweint habe oder es war irgendwas, dann hat sie immer zu mir gesagt, mach dir keine Sorgen, ja. Wenn die Welt dir die Tür verschließt, dann öffnet Gott dir ein Fenster. Und das war mein Fenster. Das war Berlin. Ich bin dann, die Tür war verschlossen in Heidelberg. Mein Vater hat die verschlossen. Und ich bin durchs Fenster und bin nach Berlin. Berlin war mein Fenster. Das war überhaupt das Fenster zur Welt für mich.
Und du hast dann tatsächlich, also 1963, ja, das war nun wirklich noch eine ganz andere Zeit, als Tellerwäscher, Barkeeper und Travestiekünstler.
Ja, ja. Also erstmal Tellerwäscher, deshalb bin ich so traurig, wenn ich heute ins Kempinski gehe, dort ins Café Reinhardts am Kudamm. Da habe ich ja mal angefangen, oben auf der ersten Etage. Da musste ich die Teller, aber die Teller waschen war nicht so einfach, wie man denkt. Man musste erst die Essensreste runterkratzen. Also du kannst ja die Teller nicht, das kann man auch heute nicht in die Spülmaschine. Man kann ja den Teller nicht einfach reintun. Und wenn Essensreste dran waren, musste ich erstmal abkratzen. So. Aber ich hatte ja nicht viel Geld und die Frauen dort oben, Frauen waren sowieso mein Schicksal. Also das schreibe ich ja auch. Männer meine Leidenschaft, Frauen waren mein Schicksal. Also diese Frauen haben ja gesehen, wie zierlich ich war und verhungert und haben die oft gesagt, das ist Rest geblieben heute alles. Ne? Komm, wir machen dir eine Tüte und das kannst du dann heute Abend mitnehmen. Also das war natürlich zauberhaft. Und dann habe ich versucht, auf eigene Beine zu kommen. Ich habe dann Dekorationen hier gemacht. Bei Foto Vega zum Beispiel habe ich auch dekoriert, kleine Geschäfte. Und dann habe ich entdeckt, weil ich ja dann hier auch abends ausgegangen bin. Und dann habe ich gesehen, ach, hier ist ja so eine verrückte Szene, so mit Travestie. Es gab das Chenou, ja, und Lützower Lampe und all diese wunderbaren Kabarets. Und ich dachte, ja, aber ich möchte irgendwo Angestellter sein. Also ich möchte mich irgendwo bewerben. Und da bin ich in mehrere Bars gegangen, habe ich mich beworben. Ich wohnte in der Ullandstraße zur Untermieter, nicht bei einer Wilmersdorfer Witwe. Also die genauso war wie in Linie 1. Also die war genauso. Also die erinnerte mich dann nachher daran. Und da vis-à-vis war das Sappho, das war an der Ecke, Ullandstraße, Ludwig-Kirch-Straße. Da war für Frauen. Ja, und das Hardys war für Männer. Das war direkt daneben. Also die Männer gingen da rein, also die Schwulen und die Lesben in Sappho. Bei beiden bin ich nicht angekommen. Also da im Hardys war alles besetzt und die Frauen wollten mich nicht. Also die wollten keinen Mann als Barkeeper. Da bin ich drei Häuser weiter. Da war eine Bar, die ist Travelers Inn am Ludwig-Kirch-Platz, an der Kirche. Und da bin ich rein, habe ich den Chef gefragt und ich sagte, ja, möchte fragen, ob sie einen Barkeeper brauchen. Da hat er gesagt, naja, einen Barkeeper weiß ich nicht. Wir haben eine Barfrau, könnte ich gebrauchen. Ich so, na gut, also ist ja kein Problem, mache ich das, ja. Und da ich mich gerne angefummelt habe, bin ich zurück, habe mich dann angefummelt am nächsten Tag. Damals war Betty Barclay, das war die Modefirma überhaupt. Ich hatte so eine Bluse von Betty Barclay und dann einen Kaminrock mir selber gemacht. Das war was, also so ein langer Rock, nicht? Das war, nannte man Kaminrock, weil das wie ein Kamin so gerade geschnitten war. Und da ich nähen konnte, habe ich mir das selber gemacht, Perücke besorgt und bin dahin. Fand er natürlich ganz toll. Und da ist auch ein schönes Bild im Buch drin. Da bin ich mit der echten Barfrau. Also, und ich habe mehr Umsatz gemacht als die echte, also die wirkliche Frau. Ja, alle Männer wollten mit mir quatschen.
Und das war im Grunde der Beginn deiner Travestiekarriere.
Ja, da habe ich da gesungen, habe ich aufgetreten mal, habe die Leute unterhalten, die Gäste. Und das fanden die natürlich toll. Das war schon Entertainment, wenn man so will, was ja in einer Bar gar nicht so üblich war. Und dann habe ich die Gäste unterhalten und das war wunderbar. Und von da aus bin ich dann ins Gleis-Casino gekommen. Das war ja der Laden überhaupt für Schwule, das KC in der Gleisstraße. Und das war international. Das war so international. Da war ich geplättet, als ich da reinkam. Und was da alles an Weltstars saßen.
Ja. Zum Beispiel?
Naja, da war aus Buchholz, ja, auch aus Frankreich waren alle da. Also die großen, Helmut Berger, Fellini, also
alle.
Wenn Filmfestspiele hier waren oder Modewoche, also hier. Und die großen Designer natürlich auch alle, nicht? Und da habe ich dann als Barkeeper gearbeitet, was natürlich auch dann ganz toll für mich finanziell war. Nicht? Also weil da wurde man ja überschüttet mit Trinkgeld, also bei den London Parillon, Champagner, da war alles möglich. Da habe ich natürlich dann auch schon angefangen, die Gäste zu unterhalten. Und somit habe ich da gut verdient, aber auch wieder gut ausgegeben. Also das ist so, wenn man im Nachtleben arbeitet, man geht dann um 4 war Feierabend, dann sind wir oft nicht nach Hause. Dann sind wir noch irgendwo anders hingegangen, ins Le Punch. Das hatte bis morgens offen. Dann sind wir morgens vielleicht gleich ins Old Jena gegangen. Das war am Kurfürstendamm, da konnte man frühstücken. Oder nachts noch in die Leibniz-Klause. Da kriegte man nachts um 3 noch ein Kotelett mit Bratkartoffeln. Also Berlin war ja ohne Polizeistunde zu der Zeit. Ich habe das genossen und habe quasi im Grunde genommen das richtig ausgelebt. Das Kapitel heißt ja auch das wilde Berlin, ja. Also da, den Dschungel. Das ganze Berlin, ich war neugierig und wollte das alles erleben, obwohl ich nie außerhalb der Bar eigentlich als Frau im Fummel gegangen bin. Nur zu den Auftritten. Mhm. Also ich war eigentlich kein Transgender oder Transvestit. Ich war Künstler.
Und Ende der 60er kam dann die Kosmetikschule und deine Zeit bei Charles of the Ritz.
Ja. Und da bin ich zur Kosmetikschule gegangen und habe die richtige Ausbildung gemacht von Grund auf. Und 1969 bin ich dann ins Volontariat gegangen und da hat mich Charles of the Ritz entdeckt. Und die haben gesagt, mein Gott, ein Mann in der Kosmetik, das ist ja wunderbar. Sowas suchen wir gerade und wir sind eine amerikanische Firma. Ich kann das nicht. Charles of the Ritz, also Ritz Hotel in New York. Und da werden sie ausgebildet und dann New York, London, Paris, Mailand, Rom. Also dann kam ja plötzlich Wien, Skandinavien. Ich war ja dann unterwegs und das war dann mein Leben aus dem Koffer. Da habe ich natürlich erstmal ein paar Jahre arbeiten müssen, mich bewähren, damit die auch sehen, was ich kann. Und dann bin ich Chefvisagist geworden. Und dann kam ja Yves Saint Laurent Boutet dazu, Versace und so weiter. Also das war dann, das Unternehmen war ja ein Riesenunternehmen. Und da war ich für die Marken, für alle Kosmetikmarken unterwegs, habe die Schulungen gemacht, die Shows gemacht. Und Show hat mir nichts ausgemacht. Deshalb habe ich immer gedacht, mein Gott, deine Lehre in einer Bar, wo du da gelernt hast, mit den Leuten umzugehen. Ne? In Lissabon habe ich eine große Show gemacht für Yves Saint Laurent. Da hieß das Sunset Oasis, also Sonnenoase, hieß der Look. Da habe ich natürlich gesagt, Kinder, es bringt ja nichts hin, wenn nur hier jetzt den Leuten das sagen. Ich verkleide mich als Lawrence von Arabien, ja, und das habe ich dann auch gemacht. Da sind auch die Bilder drin.
Ja, tolle Bilder übrigens.
Ja, ja, und da komme ich dann auf die Bühne und dann stelle ich diesen Sonnenoase, also Sunset Oasis, stelle ich das vor als Lawrence von Arabien. Also ich habe immer eigentlich ein bisschen Show gemacht.
Und auch Karl Lagerfeld, wo es ja jetzt einen extra Film gibt, mit dem hast du auch gearbeitet.
Ja, natürlich, Karl Lagerfeld war wunderbar und Karl Lagerfeld war ja auch in Berlin, hat ja eine große Show im Theater des Westens gemacht und ich habe dann damals das Make-up auch für ihn gemacht, beziehungsweise überwacht immer. Ich war ja Chefvisagist, es gab ja viele Visagisten und Visagistinnen dann auch. Und die Leute brauchten ja auch eine Anleitung und mussten auch geführt werden. Nicht? Also das, die großen Modenschauen. Bei 30 Models ist ja ein Visagist, schafft es ja gar nicht. Da sind dann 10 Visagisten, aber dann will jeder wissen, ja, was mache ich denn nun? Und die Kollektion muss ja auch dementsprechend das Make-up der Kollektion angepasst werden. Und da konnte nicht jeder drauf lospinseln, was er wollte. Ich habe Zeichnungen gemacht, also so wie Schnittmuster. Und die wurden dann an die Spiegel geklebt. Und dann, aha, da muss Blau hin und da muss Grün hin und da muss Glitzer hin. Oder?
Ja, machen wir nochmal den Sprung wieder zurück nach Berlin. Das Berlin der 70er, das war ja auch sehr besonders. Und ja, du warst da mittendrin.
Ich war mittendrin, ja. Ja, und ich habe auch viel nach Berlin geholt. Ich hatte zum Beispiel auch hier Ingrid Cavan, war ja dann hier die Yves Saint Laurent Modenschau, habe ich nach Berlin geholt. Die war dann im Kempinski, als der Laden am Kurfürstendamm, die Boutique von Yves Saint Laurent, eröffnet wurde. Und dann in den 90ern, gleich nach der Wende, habe ich dann Slava Zaltsev hergeholt, den russischen Modezar, also der lebt nicht mehr, aber ein großartiger Künstler. Und habe die Eurolady gegründet und ich war damals so und dachte, aha, Annäherung mit nach den Osterweiterungen nicht, war ja dann Willy Brandt, der ja dann auch hier dafür, und die Politik hat sich dafür geöffnet. Und da habe ich gedacht, das mache ich mit den Frauen. Und wieder, die Frauen sind mein Schicksal, also ich bringe die Europa-Frauen zusammen, von Moskau bis nach Paris, und nenne das Euro-Lady.
Wir nennen dich ja alle mit Recht Star-Visagist, denn du hattest sie im Grunde alle, kann man sagen. Na,
alle nicht.
Fast
aber
alle.
Viele, ja. Nicht? Also die Charlotte Besse, die war ja hier zur 750-Jahr-Feier, als Berlin 750-Jahr-Feier hatte. John Collins, ist klar. Die Heidi Brühl, ja. Dalida. Dalida war auch im Theater des Westens aufgetreten, nicht? Na, Eartha Kitt, ich liebte Eartha Kitt, ach, sie war so wunderbar. Also sie war ja, ne, diese Katzenfrau und mit ihrer Stimme. Ich musste immer kochen für sie. Wenn sie nach Berlin kam, wollte sie berlinerisch essen. Und das war ihr am liebsten Salzkartoffeln und Matschesfilet. Und der Matschesfilet, das Berliner Art. Und dann rief sie aus New York an und sagte, Darling, in 3 Tagen bin ich in Berlin, du kannst schon einlegen. Weil die wollte immer, dass die Zwiebel und die Äpfel und der Schmand bei dem Matschesfilet, dass das schon die Soße so richtig durchgezogen war. Dann habe ich das auch gemacht. Also ich kann eigentlich auch ganz gut und fantasievoll kochen. Also das traut man mir nicht zu, aber kann ich.
Und du hast sie, wie gesagt, alle geschminkt. Was war dir immer wichtig beim Schminken? Du hast mal erzählt, dass du vorher auch manchmal die Augen geschlossen hast.
Ja, also ich bin ein kosmetisches Medium. Ich sehe zum Beispiel Dinge, die andere nicht sehen. Und deshalb mache ich oft die Augen zu, wenn eine Frau vor mir sitzt. Und dann versuche ich, eine Vision zu bekommen. Und dann versuche ich, die zu übertragen. Also, und zu erklären. Nicht? Ja, ich muss ja, sonst ist ja alles nur was Aufgepinseltes. Es muss ja eine Wirklichkeit ergeben. Mit dem Inneren und mit dem Äußeren.
Es ist im Grunde eine echte Philosophie.
Es ist eine Philosophie, ja. Deshalb sage ich ja auch, der Lippenstift ist mehr als ein roter Farbklecks. Weil Frauen oft so, auch ein Lippenstift, das ist so. Ich sage, nein, das ist viel mehr. Der Lippenstift zeigt Haltung. Und tun sie sich ganz, also ich versuche immer mit den Frauen, das ganz genau zu erarbeiten. Welches Rot? Nicht jedes Rot passt zu jeder Frau.
Und der Lippenstift, sagst du immer so schön, macht eine schmale Taille.
Ja, das sowieso. Der Lippenstift macht eine schmale Taille, weil gerade wenn Frauen, die vielleicht ein bisschen molliger sind, also ich habe ja auch viel damals in der Mode gearbeitet, dass Frauen, die mit 44, 46, 48 hatten, auch schöne Mode bekommen haben. Und da habe ich immer gesagt, Mädels, macht ihr die Lippen schön rot, ja, weil die dann Frauen immer, es war ja immer irgendwo ein Pfund zu viel. Also da
irgendwas ist immer.
Irgendwas immer zu viel, dann nicht, aber da und da und auch meine Hüften und das. Ich sage, Mensch, macht ihr die Lippen rot, roter Mund, macht schmale Taille. Gerade Mollige haben oft so schöne, glatte, runde Gesichter und das sieht kirschrot so wunderschön aus. Und alles guckt ins Gesicht und es lenkt ja ab. Es ist sogar statistisch festgestellt und wissenschaftlich sogar, dass Frauen, die Lippenstift tragen, also besonders rot, 7 Sekunden länger angeguckt werden von Männern wie Gesichtsnackedeis. Also der gar nichts macht, also die Frau, die gar nichts macht, der Gesichtsnackedei 2 Sekunden. Und je roter das es wird, umso länger. Und 7 Sekunden ist quasi der längste Blick eines Mannes, wenn eine Frau rote Lippen trägt. Also roter Mund macht schmale Taille und rote Lippen soll man küssen. Also das kennen wir auch alle.
Ja, aber wenn wir schon bei den Farben sind, was ist denn der Farbtrend und der Schminktrend dieses Jahres?
Der Sommer bringt wieder ganz viel Glitzer-Lippenstift. Also die Lippenstifte schillern wieder. Der Nude-Look, wir hatten ja lange dieses ungeschminkte Lippen, das ist vorbei. Es soll glitzern, es soll schillern, die Lippen sollen glänzen. Die Lippen sehen auch größer aus, wenn sie glänzen. Da braucht man kein Botox.
Welche Farben?
Also bei den Farben ist es ja so, Blondinen eher ins Korallenrot und Signalrot, wobei dunkelhaarige Frauen, die können natürlich richtig Blutrot und dunkles Rot nehmen. Rothaarige Kupfer und Brauntöne und aschige Haarfarben ist Pink. Sehr schön, kräftiges Pink. Und das kann man alles ausprobieren. Ich finde, wenn die Frauen sind doch ihr eigenes Experiment, sie können so selber ausprobieren. Ich sage immer, machen wir es mal drauf. Heute gehen sie mal den ganzen Tag so und machen es einfach. Und dann nehmen sie sich ein kleines Büchlein oder jetzt auf ihr Handy, schreiben sie sich auf. Was war anders? Haben mich die Männer anders angeguckt? Wurde ich auf der Straße an? Konnte ich mich besser durchsetzen bei meinem Chef und bei meinen Kollegen, wenn ich selbstbewusst dadurch bin? Und das sage ich den Frauen. Ich sage, teste, nicht? Ist doch wunderbar. Abmachen kann man es immer wieder. Und ein Lippenstift kostet ja auch nicht die Welt.
Wenn wir jetzt schon beim Lippenstift sind, das letzte Mal, als du hier warst, haben wir ja ausführlich über dein wunderbares Lippenstiftmuseum gesprochen, das du ja in einer Altbauwohnung in Wilmersdorf ganz liebevoll auf- und ausgebaut hast. Und du machst tatsächlich auch Führung.
Ja, und das mache ich auch. Und die Frauen kommen von überall, beziehungsweise auch Männer. Es kommen sogar oft Männer mit, weil die sagen am Anfang, dann, na, ich bin nur der Fahrer, nicht, um sich irgendwie zu entschuldigen. Ich sage, nein, kommen Sie ruhig. Und dann gehen Sie durch und dann sagen, Mensch, ist das toll, dass ich das alles mit und über die Frauen so viel erfahren habe. Also es ist eine Lehrstunde für Männer und für Frauen natürlich auch.
Und du machst ja unterschiedliche Führungen.
Ja, ich mache unterschiedliche Führungen. Die Kulturgeschichte des Lippenstiftes, dann die Dieven-Nachmittage. Dann natürlich auch, mache ich das auch für Blinde und Sehbehinderte. Das ist auch ganz wichtig. Das mache ich alle 3 Monate für Menschen, die nicht sehen, weil die Führung muss ja dann anders werden. Weil ich will es allen nahe bringen. Ich hatte jetzt sogar eine Gruppe mit Gehörlosen. Und das war auch wunderbar. War ein Gehörlosen-Dolmetscher da. Ich mache das für Gender. Ich mache es für alle. Weil ich finde, der Lippenstift oder Schönheit und Schönsein, Schönbleiben ist für alle da.
Und du machst ja nicht nur die Führung, sondern dann gibt es auch Kaffee und Sekt
und Prosecco und Getränke. Und dann haben wir natürlich noch, es ist ein interaktives Museum. Also alle können hinterher nicht nur sehen, wie die Knef sich geschminkt hat und was Sarah Leander und Marika Röck und Shirley Bassey gemacht hat, sondern was mache ich jetzt? Und dann ist natürlich großes Tuba-Bo immer in dem großen Schminkraum und jeder will, ach und was ist für mich und was wäre schön für mich und was soll ich machen und wie kriege ich den wunderschönen Mund hin?
Und es gibt auch noch verschiedene Themen, die dir sehr am Herzen liegen. Das eine hast du gerade schon erwähnt, blinde Menschen, denn du gibst auch Schminkkurse für blinde Menschen.
Ja, ich gebe Schminkkurse für blinde Menschen und das war natürlich auch wunderbar, weil eine Frau rief mich an, ist aber jetzt schon, ich mache es ja schon 3 Jahre, eine Frau rief mich an und sagte, machen Sie doch auch Schminkkurse für Blinde? Und da habe ich erst gedacht, mein Gott, das ist Stefan Raab, die wollen mich jetzt verscheißern für irgendeine Sendung. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, schreiben Sie mir mal eine E-Mail. Und dann hat sie das auch gemacht. Und dann habe ich gedacht so, ich bin ja vom Sternzeichen Jungfrau. Also ich bin ja gründlich. Und es muss auch bei mir erst geprobt werden. Dann wusste ich, ach, dann ist ja Neumond und ist alles duster. Also dunkel von draußen. Dann habe ich das Licht ausgemacht, habe ich in meinen Schminkraum gesetzt und habe mich selber geschminkt. Dann habe ich das Licht angemacht. Ich dachte, ist mir ja gelungen. Da sind die Augen, da ist der Mund, da ist die Wangen. Dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, ihr könnt kommen. Ich habe mir das erarbeitet, ich weiß jetzt, wie es geht. Und dann habe ich eben, wie gesagt, das ertastbare Schminken erfunden. Weil die blinden Frauen müssen ja Tasten lernen. Nicht? Das kann man nicht so sagen, hier vorne, im Augenwinkel machen sie nun heller und im äußeren Augenwinkel dunkler. Das müssen sie alles ertasten. Wo sind die Wangenknochen? Ne? Wie sieht mein Mund? Wo ist das Lippenherz? Das muss man ertasten.
Und ein weiteres großes Thema für dich ist auch Camouflage.
Camouflage ist mein großes Herzensthema.
Make-up für die Seele.
Make-up für die Seele habe ich auch ein Buch geschrieben, weil viele Frauen oder überhaupt Menschen, die jetzt nicht dem Mainstream-Schönheitsideal entsprechen, das ist ja heute noch schlimmer, durchs Handy und was man da alles zu sehen kriegt, werden ja nur schöne Menschen gezeigt. Und es gibt ja auch Menschen, die haben dann ein Feuermal oder sie haben eine Vitiligo oder ein Lupus. Es sind ja alles Hauterkrankungen. Und alles, was man dann im Gesicht hat und was sichtbar wird, schützt einem ja nicht vor Alltagsgaffern. Also die Leute gaffen. Und das will man ja vielleicht nicht. Oder man muss erst reinwachsen in das Ganze. Da zeige ich, was kann man da machen, wie kann man das abdecken. Altersflecken, Pigmentstörungen, ja, Akne, Narben, alles das versuche ich zu zeigen.
Und das ist eine spezielle Schminkmöglichkeit.
Spezielle Schminke, man braucht das für Camouflage. Steht ja im Duden, heißt ja tarnen und verstecken, kommt aus dem Militärischen, der Begriff. Da braucht man ein Make-up, was ganz viel Pigmente hat. Sonst kriegt man das nicht gedeckt. Mit einem flüssigen Make-up oder mit einem dünnen Make-up oder mit einem Make-up, was nur vielleicht 10-12% Pigmente hat, kriegt man das nicht gedeckt. Da braucht man schon ein Spezial-Make-up, auch rote Äderchen, also Rosacea. Und da habe ich mich darauf spezialisiert und mache auch meine Hautfleckensprechstunde. Die ist ja kostenlos, Hautfleckensprechstunde. Und da kann jeder kommen, der jetzt sagt, ich habe jetzt einen Hautfleck, also besonders Rosacea, nicht? Also rote Äderchen oder andere Hauterkrankungen, nicht? Also es ist keine Heilung, das ist nur eine Abdeckung, nicht? Also eine Tarnung. Aber dafür bin ich da. Und dafür habe ich auch den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland und auch den Verdienstorden des Landes Berlin bekommen.
Mit Recht.
Für meine Arbeit, für mein Ehrenamt.
Happy Aging nennst du es statt Anti-Aging. Was meinst du damit?
Ja, Anti-Aging halte ich für eine Altersdiskriminierung. Da habe ich jetzt natürlich selber auch viel mehr drüber nachgedacht, weil ich ja selber alt bin. Ich meine, wenn du jung bist, denkst du über das Alter nicht nach. Wie ich jung bin, ja, und wie ich bei Yves Saint Laurent war, nein. Und Charles, ich wollte die Claudia Schiffer schminken und Shirley MacLaine. Also die großen Topmodels, das war ja die 90er, das war ja meine tolle Zeit mit den Topmodels. Aber wenn man selber älter wird, merkt man ja, also ich fühlte oft eine Diskriminierung. Also dass zum Beispiel oft gesagt wurde dann, wenn über eine Frau gesprochen wurde oder über einen Mann, die Alte, das ist doch die Alte, die kennst du doch. Also, was heißt Alte? Die ist vielleicht 60. Was heißt Alte? Und die Industrie kam dann mit Anti-Aging. Und dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht mit. Anti ist ja gegen das Alter. Anti heißt ja, du bist dagegen. Da habe ich mir überlegt, ich mache fürs Alter was. Also Happy Aging. Deshalb versuche ich, den Frauen und den Männern und überhaupt allen Menschen zu sagen, nehmt euch ein Beispiel an mir. Nun gut, ich werde ja nächstes Jahr 80. Also man darf
kaum
ja nicht
zu glauben, aber wahr.
Ich bin ja, naja, ich bin 45 Jahre geboren und da war mir klar, ich muss mich auch um diese Zielgruppe und um diese Menschen kümmern. Um die kümmert sich ja keiner. Da mache ich eben meine Happy Aging Sprechstunde, sodass diese Frauen auch sehen können, ich bin 70, ich bin 80, ist doch kein Problem. Ich mache nach oben keine Grenze. Ich hatte jetzt gerade eine Dame, eine so süße Geschichte erlebt. Die hatte ich geschminkt zu ihrer goldenen Hochzeit. Und dann rief sie mich an und sagt, ach, René, ich habe eiserne Hochzeit. Können Sie mich wieder schminken? Ich bin aber schon weit über 80. Ich habe es aber natürlich. Kommen Sie her, das machen wir. Volles Programm. Wimpern dran gemacht. Ja, toll. Und sie sah super aus. Ja. Und dann habe ich sie am Schluss gefragt. Jetzt müssen wir mal ein Geheimnis verraten. Und das gilt jetzt für alle, die uns zuhören. Was muss man machen? Was muss man haben, um eiserne Hochzeit zu erleben? Ganz einfach, René, hat sie gesagt. Eiserne Nerven.
René, wer dich besuchen kommen möchte zum Lippenstiftmuseum, und das lohnt sich wirklich, diese Führung oder eine dieser Führungen mitzumachen, was müssen die tun?
Sie müssen sich anmelden, telefonisch. Es dauert 2 Stunden. Kaffee, Kuchen, Tee, Getränke, Prosecco, Sekt ist alles inklusive der Führung, dem Rundgang. Und man muss Zeit mitbringen, gute Laune und Interesse an der Kulturgeschichte des Lippenstiftes.
René, danke, dass du da warst, und danke für dieses wirklich wunderbare Buch. Gestern würde es nie mehr werden. Mein Leben, meine Sünden, meine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, dass du da warst.
Dankeschön.